Zwingli hat es sich seinerzeit, und zwar 1519, am 1. Januar wurde er als Leutpriester, das ist so ein Hilfsprediger, eingesetzt. Und damals hat man nur Lateinisch gesprochen. Und wenn Deutsch, dann hat man irgendwelche heiligen Legenden über die gepredigt. Und jetzt wollte Zwingli die biblischen Texte wieder hörbar machen. Und hat eben mit dem Matthäus-Evangelium als fortlaufende Auslegung angefangen. Und die beginnt, so wie das jetzt hier auf dem Beipackzettel steht, die Matthäus 1, Vers 1 bis 17, nicht erschrecken. Ich frage nachher nicht ab, sondern werde versuchen, das auszulegen. Ja? Wir wollen auch vor dem Wort Gottes uns wieder erheben. Das ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Uzzia. Uzzia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abihu, Abihud zeugte Eljakim, Eljakim zeugte Asor, Asor zeugte Jadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Elihud, Eliud zeugte Eleasa, Eleasa zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Adam, Abraham bis zu David sind 14 Glieder, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind wieder 14 Glieder und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind es 14 Glieder. Herr, lass uns jetzt nicht erschrecken über all der Namen, sondern gib uns Einblick in dieses Köstliche, was du uns hier hinterlassen hast. Amen. Wir setzen uns wieder. Ja, man kriegt ja im ersten Moment so ein bisschen Aber, wenn man die vielen Namen hier hört. Oh Mann, was ist jetzt alles los hier, nicht? Also wir haben mit unseren Kindern einmal, wie dann so die Kinderbilderbücher rum waren mit 8, 9, 10 Jahren, gesagt, jetzt lasst uns miteinander die ganze Bibel als Familie durchlesen. Nun, 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Nun, die Gesichter waren nicht unbedingt die fröhlichsten, aber man wusste nicht, worauf man sich da einlässt. Aber wir haben dann angefangen und dann haben wir ja auch in 2. Chronik da so viele, der zeugte den und starb. Und dann sagt nicht so, aber können wir das nicht überschreiben? Die sind so schwierig, die Namen. Aber ich sage, Menschenskind, eine kleine Geschichte dazu. Es war irgendwie im Urwald ein Häuptling eines Stammes und da wurde auch diese 2. Chronik, eine dieser Genealogien vorgelesen und der sagte dann, wenn Gott das so wichtig ist, diese Namen, die heute keiner mehr kennt, aufzuschreiben, wie viel wichtiger bin ich ihm dann? Und daraufhin hat er sich bekehrt. Also auch mit so einer Genealogie ist Wort Gottes. Aber nicht nervös werden, wir kriegen das alles hin. Ja, und ich nehme dann aus diesem Sammelsurium einige dann für die Tage, die uns da einfach als Glaubenshelden entgegentreten und uns gute Hilfestellungen geben können. Am Anfang der Bibel haben wir am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da ist die Geburt, die Schöpfung präsentiert, uns nahegebracht, aufgeschrieben. Und jetzt haben wir im Neuen Testament einen ähnlichen Beginn. Ja, jetzt kommt es von der Geburt Jesu Christi, von der Wiedergeburt. Da war die Geburt der Menschheit. Jetzt haben wir die Wiedergeburt im Neuen Testament der Menschheit. Eine ganz neue Konstellation und Station einfach in der Heilsgeschichte, die hier aufgeschlagen wird. Und mit diesen Worten beginnt Matthäus sein Buch und letztendlich einen neuen welt- und heilsgeschichtlichen Aspekt, der hier aufgezeigt wird. Man hat ja versucht, in der Französischen Revolution dieses Nach-Christi-Geburt auszumerzen. Haben wir gesagt, nee, wir fangen mit der Revolution eine neue Zeitrechnung an. Jetzt habe ich es auch wieder mitgekriegt, in Österreich auch so, was Leute hören, das Nach-Christi-Geburt wollen wir weghaben. Das klingt alles so fromm und christlich, das wollen wir sowieso nicht mehr. Es hat sich nicht durchgesetzt. Jedenfalls, bis heute zählen wir nach Christi Geburt. Was ist das für ein Stammbaum? Stammbäume, weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe da auch mal kräftig gewirbelt nach meinem Namen, fand dann bis ins 17. Jahrhundert zurück, aber dann verließ sich es im Nebel. Nach 3-4 Generationen ist das dann vorbei und man findet dann in den Nachforschungen in der Regel nicht mehr viel, weil es sich einfach zu sehr aufsplittet. Bei Hunden und Pferden ist es unheimlich wichtig, Reinrassigkeit nachzuweisen, bis ins 3., 4., 5., am besten immer. Ja, da geht es ums Geld. Der Marktwert wird letztendlich auch vom Stammbaum bestimmt. Was bringt uns der Stammbaum Jesu? Trockene, verstaubte Namen, wer kennt schon Zadok, wer kennt schon Achan, ja, und. Manche eine sind uns bekannt. Aber wenn der Evangelist Matthäus uns die hier in dieser epischen Breite aufführt, dann hat es etwas zu bedeuten. Und wir wollen uns bei diesem Stammbaum, habe ich 3 Baumarten gefunden. Jetzt will ich nicht nervös werden. Wer jetzt hier biologisch oder biologisch angeschlagen, der weiß auch, Laubbäume gibt es. Einen Trostbaum habe ich bisher noch nicht so gefunden und einen Christbaum dann schon mal eher, aber das wollen wir einfach mal so ein bisschen miteinander beleuchten. Der einzige Mensch, dessen Abstammung von Abraham oder von Adam selber, Adam heißt ja der Mensch auf Deutsch, ja, ist ja von den vielen Millionen auf dieser Welt nur Jesus, der diesen Stammbaum letztendlich nachführen kann und nachweisen kann. Ja, bei unseren Familien läuft sich das meistens. Und wir haben hier 40 Jahrhunderte hindurch aufnotiert. Boah, bis zum Anfang, weiter geht ja gar nicht. Ja. Das ist ja ein ganz langes Geschlechtsregister von Abraham, Erzväter, bis zum Herrscherhaus David, ja, bis auf Josef, den nachher der Mann der Maria hier genannt wird. Wir wollen einfach mal schauen, was gibt Lukas, was gibt Matthäus. Wir haben ja diese beiden Linien hier. Lukas bringt auch ein Geschlechtsregister. Der Unterschied ist eben, Lukas berichtet für die Heiden. Matthäus berichtet uns den Stammbaum für die Judenchristen. Und deswegen haben wir auch eine ganz andere Form hier. Lukas zeigt uns, dass es der Heiland für alle Menschen ist, bis Adam zurück. Für die Juden ist es nicht so wichtig, für sie ist der Ursprung nicht das Thema, sondern der Glaubensursprung, der hier letztendlich mit hineinschwingt. Die Glaubenslinie, ja, ist die gewährleistet bis in die Gegenwart und kommt Jesus aus dieser von Abraham herkommenden Glaubenslinie. Das ist das Wichtige. Maria kommt aus einer Seitenlinie hinein und es sind immer die Adoptionen, die dann auch das rechtlich absichern. Auch bei Josef hier in dem Fall. Der Adoptivvater gewährt eine völlige Gleichstellung mit dem leiblichen Vater. Deswegen Josef als der Vater, als der, ja, dein Vater im rechtlichen Sinne. Jetzt, wenn wir die Stammbäume mal genauer anschauen, ein Nadelbaum wirft seine Blätter ab, der Mammutbaum geht in schwindelnde Höhen, der Bonsaibaum, der kommt nicht richtig hoch, aber der Stammbaum Jesu, der ist wie so ein Laubbaum, wirft jedes Jahr seine Blätter weg, der Laubbaum, und kriegt dann wieder neue Blätter, die neue Generation kommt. Und auch hier sehen wir ein Kommen und ein Gehen. Geschlecht auf Geschlecht kommt und dann heißt es wieder begraben, das ist ja eigentlich ein schweigendes, langes Totenregister, was wir hier haben. Und wenn wir jetzt so in den Kirchenbüchern vielleicht ein Totenregister kennen, hinterher ist immer so ein Kreuzchen, ja, das heißt also vom Boden der Ewigkeit abgeholt. Die Geschlechtstafeln haben noch eine andere Bedeutung. Abraham, David, Christus, das zieht sich wie so ein goldener Faden durch die ganze Stammbaumsache hier hindurch, dieser heilige Name mitten unter einem Gewirr von Kommen und Gehen der Geschlechter. Ja, das ist also bis hin, dass man sagen kann, ein großes Totenregister, und da gibt es doch Ausnahmen in diesem Totenregister. Wir haben letztendlich eine Liste, in diesem Totenregister eine Liste der Lebenden. Erlöste Gotteskinder, ja, dass die Erdgeborenen hier verwoben sind mit der Gemeinde der Erstgeborenen, Abraham und andere Erzväter. Wir haben natürlich auch manche drin, denen man, wie soll ich sagen, die da nicht dabei sind, aber wir sehen diese Verwobenheit einfach hier in dieser Genealogie. Der Stammbaum endet bei dem einen, bei Adam, und es ist der Sündenbaum. Schaut, ja, das ist einfach, und wir haben jetzt hier den zweiten Adam. Der erste Adam endet im Tod. Der zweite Adam, ja, ist zwar gestorben, aber am dritten Tage wieder auferstanden. Wir sehen also diese Doppelbedeutung immer, die auch hier in diesem Ganzen schon ein Stück weit uns deutlich wird. Die erste Frage, eine ernste Frage auch für uns. Sind wir noch in diesem alten Adamswesen drin oder sind wir an einem Zweig dieses Lebensbaumes schon mit angedockt? Steht dein Name im Buch des Lebens, dort wo dieser Lebensbaum letztendlich hinweist? Bei mir war das sehr dramatisch. Oh, ich bin so ein Springinsfeld. Musik, Männer, Musik, Mädchen und alles Mögliche war mir so wichtig, wie ich noch nicht Jesus kannte. Und dann ist es passiert, der Herr hat, bei mir muss er immer richtig kräftig hinlangen, dass ich kapiere, wo es lang geht. Ja, ich war heißer Motorradfahrer und schwere Maschinen. Meine Frau und ich saßen auf dem Motorrad Richtung von Pforzheim, von Saarbrücken nach Stuttgart, und so in Höhe Pforzheim West, Pforzheim Ost ist ja so ein Viadukt, kennt der eine oder andere, der da ist nicht. Und wir fahren so 110, 120 Wetter wie hier, die Sonne lacht, und überholen gerade so eine große Kolonne an Autos, und dann knallt es auf einmal und die Maschine legt sich quer und wir steigen ab und dann weiß ich auch nicht mehr viel, was war. Jedenfalls kommen dann in Sunny wieder kurz zu uns. Ich sehe nochmal kurz, wie auf der Fahrbahn jemand lag mit zugedeckter Decke, und dann sind wir im Sunny wieder aufgewacht und im Krankenhaus dann nebeneinander gelegen und Glück gehabt, die Sterne standen günstig und Glückspilz und so weiter nicht. Was war passiert? Im Prinzip gar nichts. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, meine Frau eine Gehirnerschütterung. Schlüsselbein war bei ihr glatt einmal durch, also nach 6 Wochen auch wieder repariert. Und da war mir so klar, Thomas, jetzt hat Gott mit dem Zaunpfahl gewunken. Du bist einer von vielleicht 10 Millionen, die so absteigen vom Motorrad, und es passiert nichts. Und da wusste ich genau, jetzt ist höchste Eisenbahn, dass ich mich aufmache. Und da war aber keiner, wie so wie Matthäus-Gemeinde oder wo auch immer man so sich zu Hause fühlt, endlich hat Gott hingelangt, nicht? Und jetzt aber auf die Knie und bekehrt und so weiter. Nein, Gott hat es selber alles gemacht. Meine Frau sagte, du, ich möchte jetzt ganz verbindlich in eine Kirchengemeinde. Ich sagte, oh, genau das wollte ich auch. Und dann Eidlinger Bibellesezettel haben wir irgendwie in die Hände gekriegt. Habe ich nur Bibel gelesen, Bibel gelesen, Bibel gelesen. Und je mehr ich gelesen habe, da war ich noch kein Christ, aber mir war klar, Thomas, so kannst du vor Gott nicht bestehen. Und dann lief das wie so ein Film bei mir runter. Das hast du da gemacht und das hast du dort geklaut. Oh, ich habe im Kaufhaus gearbeitet, zeitweise vor dem Studium. Und dann sah man eben auch die Abteilungsleiter mit Packtaschen aus dem Notausgang rausflutschen, ja, in ein Auto rein und dann tschüss. Und dann sagte mir der Kumpel, mit dem ich da gearbeitet habe, du Thomas, das können wir auch. Ja, und dann haben wir angefangen. Dann kam eine Packung neuester Casio-Taschenrechner, 10 Stück, wert vielleicht 300 Mark damals. Ich sagte, dem müssen wir an die Abteilung, das ist falsch geliefert. Nein, nein, Thomas, bist du wahnsinnig. Du 5, ich 5, ich trage die raus. Ja, und so ging das dann los. Und dann sah ich das alles, das hast du da mitgenommen und da, oh, oh, Herr, vergib, 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 oh, nee. Und mir wurde es immer schwindlicher. Und dann habe ich das einem Bruder erzählt, er sagte, du Thomas, mir ging es ähnlich. Ich habe Autoschaden gehabt, vorne fuhr mir einer rein, hinten hätte ich eigentlich schon längst hinten links machen lassen sollen, aber oh, da habe ich gesagt, komm, machen Sie das gleich noch mit, zahlt die Versicherung nicht. Und dann wurde ich Christ und habe das da bekannt. Dann sage ich, du, weißt du was, Rolf, wenn ich da hingehe, dann komme ich in den Knast. Und dann sagt er, du Thomas, wenn der Jesus das jetzt so zeigt, dann geh hin. Ich habe alles gepackt, Packtaschen voll, bin in die Chefetage und dann haben wir einen Ausgleich geschaffen, weil 7 Jahre teilweise nagelneu, konnten sie natürlich nicht mehr mit anfangen. Kripo sagte dann, nee, 8 Jahre her, ist verjährt, da war schon mal eine Kuh vom Eis. Und ich dann alles bezahlt hatte. Und wieder, die Leute kannten mich ja da, Thomas, kommst du wieder? Ich habe gesagt, nee, komm nicht wieder, ich wollte nur was ordnen. Dann stand ich wieder im Personalausgang draußen, hatte das Zeug immer noch in der Hand. Aber dann wusste ich, das ist jetzt, diese Schuld ist weg. Und seitdem weiß ich, dass ich zu dieser Lebensbuchgemeinschaft dazugehöre. Weißt du das auch? Es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich hoffe und oh, man, ich bin zwar noch nicht, ich bin auf dem Weg und so. Da habe ich immer bei den Professoren gehört, oh, du bist also sehr arrogant, kann keiner wissen. Weißt du das für dich, dass Jesus deine Schuld bezahlt hat? Das ist das Wichtigste im Leben, was man haben muss. Und Gott schenkt diese Gewissheit. Wenn der Schächer am Kreuz sagen durfte, Herr, denk an mich, da lief ja der ganze Lebensfilm von ihm runter. Und Jesus sagt ihm, ja, du musst also nochmal runter taufen lassen und so und dann musst du nochmal ins Taufhaus deine Sachen regeln. Gar nichts hat er gesagt. Heute bist du mit mir dort, wo ich auch bin, im Paradies. Mann, ist das köstlich. Und ich freue mich schon so ungeheuerlich drauf. Das Kreuz rettet. Das Kreuz ist letztendlich diese Botschaft, die keiner hören will und jeder braucht. Das ist das, was ich sage. Ja, ich freue mich unheimlich, wenn ich mal meinen Heiland sehe. Oh, kriege ich Kribbeln. Ja, im Zeichen des Kreuzes, da müssen wir stehen, nicht nur hinten dran, sondern auch vorne dran. Matthäus schließt jetzt mit die Abschnitte. Wollen wir mal kurz weitermachen. Alle Glieder von Abraham 14, David wieder 14, babylonische Gefangenschaft wieder 14. Man wird rechnen, 3 Perioden. Das gibt eine innere Gesetzmäßigkeit dieses Entwicklungsganges. Die Verheißungen, wir nehmen einfach mal 3 Abschnitte, unterscheidet der Evangelist. Der erste von Abraham bis David, dann von David bis Gefangenschaft und dann von der Gefangenschaft bis zur Erscheinung Jesu im Fleisch. Wir haben die erste Zeit der Verdunklung, könnte man sagen. Die Theologen sagen das dann die zweite Zeit, die bestimmtere Vorherverkündigung und die dritte Zeitspanne, die Zeit der Erwartung. Die erste fängt mit Abraham an, der die Verheißung empfangen hat und endet mit David, wo sie deutlicher werden. Und wir haben hier, was die moderne Theologie völlig unter den Tisch kehrt und negiert bis ins Letzte, den prähistorischen Jesus. Christus im Alten Testament, ja, der in vielfacher Form, 1. Mose 3, Vers 15, haben wir das erste Evangelium. Ja, da wird einer kommen, der in die Verse stechen, ja, und so weiter. Das ist das erste Evangelium. Und schon mit dem Zusammenbruch und mit der Katastrophe durch den Sündenfall, sagt Gott nicht, halt, stopp, machen wir was ganz anderes, ja, hab mich getäuscht. Nein, Gott kommt mit seinem Plan, dort fängt er an und am Kreuz und in der Wiederkunft Christi wird das alles vollendet. Und die moderne Theologie leugnet es bis zum Exzess. Sie kennen die Wiederkunft Jesu nicht, ja, und so weiter. Es ist ein grausames Spiel und wir sehen, wir warten auf den wiederkommenden Herrn, nicht auf das große den großen Weltzusammenbruch, sondern auf den wiederkommenden Herrn. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Die zweite fängt mit der Erbauung des Tempels an und endet mit der Verwüstung. Und wir sehen, Ja, die dritte haben wir dann die Erlösung aus Babel. Wir haben immer Gericht und Gnade, die in diesen Zeitaltern ein Stück weit immer wieder folgen. Das sieht man auch so. Ja. Und die erste mit David, der 70 Jahre gelebt hat, dann schließt die babylonische Gefangenschaft wieder 70 Jahre. Wir sehen auch hier die Zahl 70 wieder aufkommen. Ja. Und nachher die Zerstörung Jerusalems wieder 70 Jahre, 70 nach Christus. Also ich will jetzt über diese Zahlenspielerei nicht unbedingt hier mich groß auslassen. Aber wie genial auch hier in diesen Zahlen ein Stück weit, wer bei Josephus Flavius nachliest, der hat genauestens dokumentiert, wie Jerusalem dort, wie soll ich sagen, von den Römern ja regelrecht abgeschlachtet wurde. Über 2 Millionen Juden sind in der Zeit dort umgebracht worden. Ja, man kann sich das Blutbad gar nicht furchtbarer vorstellen. Und wer das so liest, ich habe es in 5 Stunden durchgelesen, 70 Seiten, das ist nicht gerade unbedingt. Aber mir ist immer wieder ganz anders geworden, wie er das so geschildert hat. Stefan Felber bemerkt dazu noch einmal, das ist der Leiter des Gemeindehilfsbundes. Wir haben 3-mal die Zahl 14. 14 hat den Zahlenwert D, Dalet, W, Waff und wieder Dalet in der Schreibweise Hebräisch. Und die hebräischen Buchstaben sind gleichzeitig Zahlen. Das heißt also 4, 6 und 4 sind wieder 14. Und dann hören wir letztendlich, David soll durch die dreimalige Davidsnennung, 3-mal der König, hier wird angedeutet, wir haben 3-mal die Königslinie auf Jesus Christus und damit will Matthäus andeuten, hier kommt der König. Ja, in dieser ganzen Reihe haben wir jetzt den, der der König ist und der kündigt sich auch durch den Namen David in dreifacher Form an. Der Trostbaum. Ja, wenn man das so die 2000 Jahre alte Zusage an Abraham nicht vergessen will, durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Dann erfüllt sich das ja schon in wunderbarer Weise auch bei dem David, ja, der trotz seines furchtbaren Falles hier als Vorbild, nicht, Apostelgeschichte nennt ihn den Mann nach dem Herzen Gottes, um den Frauen Liebe zeigt. Der hat da Mord und Ehebruch ja, gezielt, nicht nur irgendwie versehentlich, sondern gezielt hinter sich. Ja, das ist also schon etwas, aber er hat Buße getan und das sehe ich heute eben, dass es so gut wie nicht mehr gepredigt wird. Was ist Buße? Du kannst bei Sixtus von Kapp nachlesen, Stuttgarter Stiftskirchenpfarrer, Dekan 1850. Erkennen, bekennen, bereuen, lassen und hassen. Diese 5 Schritte. Ja, ich muss überhaupt erstmal erkennen, dass ich falsch liege. Dann muss das raus. Es muss bekannt werden. Die Sünde lebt immer in der Heimlichkeit. Dann muss ich die Sünde bereuen. Wenn ich Saul sehe, der sagt, und so weiter. Ja. Aber er tut mich doch vom Volk, also da war kein Bereuen da. Und dann die Sünde hassen und lassen. Also das sind 3, 5 Schritte, die ich mir gemerkt habe und die einfach heute, ich habe es bisher noch nicht so richtig gehört. Also das ist, ich will mich jetzt nicht vorheben, aber die Kirchenväter haben manchmal wunderbare Dinge, die uns heute auch fehlen. An der Spitze dieser unsichtbaren Hand, die hier letztendlich durch die 40 Generationen hindurchgeht, haben wir Abraham, der Vater der Gläubigen. Dann kommt Isaak, ein stiller Mann. Dann haben wir den Jakob, wo es schon bei seiner Geburt ein bisschen kritisch ist. Und dann heißt es bei diesem Mann, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er hält fest im Zerbruch. Juda mit den Brüdern, dann David, Salomo und Nathan. Ja, das sind also nicht die eigentlich in der Reihenfolge die ersten wären, sondern dann greift sich Gott immer wieder Leute heraus nach seinem Herzen. Und die Davidsfamilie, eine heilige Familie, wie man es eigentlich so nicht nachvollziehen kann. Und trotzdem haben wir auch dort in dieser Linie Namen drin, die mit furchtbaren Gerichten und Sünden verbunden sind. Rehabeam, Abiam, Ahas, Manasse, wir werden Manasse vielleicht am Ende dann doch noch durchnehmen können, ja, wo ich immer nur sage, ist da Hopfen und Malz verloren? Ja, und bei Gott ist nirgendwo Hopfen und Malz verloren. Der schlimmste Sünder, ja, Paulus ist das Pendant zu Manasse im Alten Testament und Paulus das Pendant dafür im Neuen Testament. Ja, einer, der die Gemeinde blutigst verfolgt hat. Genau dasselbe hat Manasse auch gemacht als König. Ja, und wir werden sehen, Gott kann Leute von einem Tag auf den anderen umdrehen. Und das macht Mut für unsere Verwandtschaft, für unsere Kinder, für unsere Arbeitswelt, für die Nachbarschaft. Ja, dass wir nicht nachlassen, für sie zu beten. Der Herr kann auf einmal umdrehen. Joachim wird zweimal erwähnt. Einmal vor der babylonischen Gefangenschaft, einmal nach der babylonischen Gefangenschaft. Einmal als Gerichteter und einmal als Begnadigter. Deswegen wird er hier doppelt gezählt. Und dann haben wir, oh Schreck, oh Graus, Frauen da drin, Tamar, die sich 1. Mose 38 als Hure ausgibt, sich dann dieses Recht, was ihr dazu stand, die Schwagerehe, dann zu ergaunern. Rahab, die Hure in Jerusalem, in Jericho, Ruth, es war völlig unmöglich, dass eine Ausländerin, die Moabiterin, in das Volk Gottes hinein, Gott hat es ganz klar gesagt, das geht nicht, und sie kommt trotzdem, weil sie umkehrt. Und nachher, die Bathseba wird dann nicht mehr mit Namen genannt, die Frau des Uria. Also da sehen wir das noch, handfeste Dinge hier. Und Gott tut das nicht irgendwie hindern. Trotz dieser furchtbaren Pannen, sein Christuszeugnis in diese Welt weiter hineinzusetzen. Ja. Und was schließen wir daraus? Dass auch das genau da reingehört. Weil Christus von seinen Vätern keine Ehre annehmen möchte. Das ist das. Wir würden sagen, oh, das geht nicht. Also wenn so ein Stammbaum hätte, ich entweder ausradieren, ja, oder irgendwie was drüber kleben, so, wenn man den mal irgendwo vorzeigt. Ja, dann würde man Finger auf einen zeigen. Nein, das ist genau in dem Plan Gottes drin. Er will von den Vätern, das würde man sagen können, ja, bei so einem Stammbaum, klar, Reinrassigkeit nicht und so weiter, dass dann nachher am Ende sowas rauskommt, das finde ich klar. Nein, er will auch diese Sendung nicht so verstanden haben, dass es in irgendeiner Weise auf einen Menschenverdienst zurückzuführen wäre. Und dann sehen wir, dass Gottes Verheißung durch Sünde nicht gebrochen werden kann. Ja, manchmal drehe ich Amok, wenn ich sehe, was ich mich mit dem Jakob beschäftige, was der da an Betrügereien und Lügereien macht, und Gott führt ihm dann, dass er am Ende sagt, Gott hat es wohl gemacht. Ja, und dieser Mann hat viel leiden müssen, also in der Familie. Der Stammbaum war wirklich nicht unbedingt etwas zum Prahlen und Rühmen, sondern er ist letztendlich ein Trost für arme Sünder. Wenn Jesus sich dieser Leute in seinem Stammbaum nicht schämt, dann schämt er sich auch um meinetwillen nicht, wenn ich ihn aufnehme. Das ist das Wunderbare, das ist der Trost eigentlich, der hier bleibt. Und was noch deutlich zum Tragen kommt, es hat nichts Bestand. Auch das Irdische. Wir haben auch nicht, wie gesagt, wir können für unsere Kinder nicht die Hand ins Feuer legen. Ja, wir haben vier Jungs. Oh, was haben wir da mitgelitten und durchgelitten und was da alles so war, nicht? Und wo wir dann immer nur gesagt haben, Herr, hilf einfach und schenk Gnade. Unsere Aufgabe ist es dann in der nächsten Generation, das einfach im Gebet zu begleiten und zu ringen. Das Wichtige, dass sie aber unauflöslich im Buch des Lebens drinstehen. Und das ist das Köstliche. Ein dritter Baum noch, der Christbaum. Jakob zeugte Josef, der Mann der Maria. Geboren ist Jesus, heißt Christus. Der Sohn der Maria verkündigt, oder nicht, dass ein Sohn der Maria wird von Josef, du sollst Jesus heißen. Und dann den Namen Immanuel. Jesaja 7 bereitet der modernen Theologie furchtbare Bauchschmerzen, weil es nicht gehen kann, dass Prophetie 4000, wie viel tausend Jahre vorher genannt, sich erfüllt. Sie deuten es so, Professor Uwe heißt er, hier sind wir, sagt er zu diesen Sachen, wir sind in einer furchtbaren Verlegenheit. Sie deuten es ja so, ja, da hat halt Matthäus da geschrieben, ah, da die Stelle, ja, Jesaja 7, also nehmen wir das und schreiben das so hin. Ja, nein, nein, weil Gott das so gesagt hat, hat sich das hier erfüllt. Und genau das ist das, Gott mit uns. Und Paulus erklärt, es ist in keinem anderen Apostelgeschichte 4 das Heil als allein in dem kostbaren Jesusnamen, der über alle Namen ist. Und dort werden sich alle einmal ihre Knie beugen, ob sie es wollen oder nicht. Mit verkniffenem Gesicht oder fröhlich, das ist alles ausgemacht. Jesus, ein frommer Mann sagt von ihm, wenn der ganze Himmel soweit er ist, Papier wäre, man schriebe lauter Sprüchlein von lauter unendlicher Liebe drauf, so könnte man den Namen Jesus gar nicht ausschreiben. Und Josef nannte den Namen Jesus. Das war der erste Jesuszeuge. Ja, er hat den Namen bei der Namensgebung genannt. Und wir haben diesen doppelten Jesus Immanuel. Jesus rettet, weil Gott mit uns ist. In diesen beiden Namen Immanuel, das L heißt Elohim, nachher am Ende Hebräischen haben wir dann auch diesen Gottesnamen drin. Der Liederdichter Fürchte Gott Gellert sagt auf seinem Sterbebett, wenn er sonst nichts mehr fassen könnte, so solle man ihm nur den Namen seines Erlösers Jesus rufen. Den höre und verstehe er auch dann immer noch. Und ich merke das auch, wenn ich jetzt im Altenheim Gottesdienste mache, auch früher Onkel und so weiter begleitet, bis sie dann gestorben sind. Sie hören bis zum Schluss. Und wenn man dann Jesuslieder singt, ihnen das einfach immer wieder vorsagt, sie können gar nicht mehr sprechen, sie hören das. Und wer weiß, ob in diesen, manch einer auf dieser letzten 2 Meter Strecke, wir haben es hier ja gehört, dann doch den Weg noch genommen hat, weil einfach die Bangigkeit vor dem Tod dann nicht mehr zu leugnen ist. Ja, das ist die unfassliche Genealogie, der Stammbaum und hier der Christbaum, der uns letztendlich zur Verfügung steht, diese Geschlechtstafel, die mit dem roten Faden, die von Anfang bis Ende letztendlich auf Christus hin uns hinführt. Amen.